Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie zu unserem dritten Teil unserer kurzen Podcast-Serie zum Bereich Verrechnungspreise und die Auswirkungen durch unsere inzwischen für alle bekannte Covid-19-Krise dabei sind. Wir haben in den letzten beiden Wochen schon zwei Podcasts aufgenommen, beides immer in dem Zusammenhang Verrechnungspreise. Erstes Thema war Thema Liquiditätssteuerung. Das zweite Thema in der letzten Woche war das Thema Margensteuerung. Wie kann man sinnvoll Margen aussteuern? Und heute haben wir ein drittes Thema, was wir besprechen wollen, nämlich das Thema die Auswirkungen der Krise auf die Supply Chain Organisationen und die Veränderungen, die wir dabei erwarten. Natürlich haben wir uns wieder starke Verstärkung dazu geholt, nämlich meine beiden Kollegen. Das ist einmal der Stefan Schrauf, Partner im Bereich Advisory, und mein Kollege Gerrit Halbach, Director im Bereich Verrechnungspreise an den Standorten Berlin und Hannover. Stefan, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Schrauf, Partner im Bereich Advisory und verantworte hier das Geschäft im Bereich Operations, Supply Chain, sprich, wie können wir nachhaltige Wertschöpfungsketten gerade jetzt im Ramp-Down, aber auch im Ramp-Up der Krise sicherstellen und welche Veränderungen Unternehmen strukturieren, um hier auch aus der Krise heraus Marktsteigerungen und Wettbewerbsvorteile mitzunehmen.
Ja, vielen Dank, Stefan. Auch von meiner Seite, Gerrit Halbach. Ich freue mich auch wieder dabei zu sein. Ist ja schon das zweite Mal. Und freue mich einfach auch darauf, heute auf den spannenden Austausch und auf das Thema mit der Verrechnungspreisbrille drauf zu schauen.
Prima, vielen Dank. Ja, wenn man sozusagen als kleine Einleitung in das Thema, wenn man sich jetzt gerade anschaut, was passiert, was so die Reaktionen sind, die auf dem im Bereich Supply Chain zu erkennen sind im aktuellen Umfeld, da merkt man, glaube ich, schon, und ich überlasse gleich den Experten darüber zu sprechen, wie unterschiedlich die Reaktionen sind, wie teilweise kurz- und mittelfristig reagiert wird. Man liest alles Mögliche darum, wie sich Versorgungsketten in Zukunft verändern werden, wie Supply Chains im Rahmen des sogenannten Stichworts Deglobalisierung verändern werden. Das sind ja offensichtlich alles Veränderungen. Geht natürlich auch einher mit momentan wirklich ganz kurzfristigen Themen, wie sich die Kosten verändern, welche Maßnahmen ergriffen werden, welche höheren Frachtkosten, welche sonstigen höheren Kosten das verursacht. Das ist entsprechend offensichtlich in den Beschaffungsstrategien zu berücksichtigen. Und es geht natürlich auch um die Frage darum, wie sich dann Funktionen, Vermögenswerte, auch Risiken verändern können. Da sind wir dann im Verrechnungspreisthema der ganzen Betrachtung. Und insoweit freue ich mich, dass Stefan, du heute dabei bist und als Experte für den Bereich Supply Chain uns mal aufzeigen wirst, wie multinationale Konzerne gerade auf die Störungen reagieren.
Danke, Stefan. Wir sehen eigentlich eine Vielzahl von unterschiedlichen Reaktionen von den internationalen Konzernen im Zusammenhang mit der Covid-Krise. Auf der einen Seite ist das geografisch und die geografische Lage ein Key-Treiber, wo wir zum Beispiel Reaktionen in Asien jetzt eher sich schon um Ramp-up-Thematiken kümmern oder sogar initiiert haben. In Europa wir in einem Stadium sind, wo der Ramp-down die neue Norm jetzt ist. Und wir eher schon wieder schauen, was können wir von Asien lernen oder wie können auch Lieferketten aus Asien wieder aufgebaut werden. Auf der anderen Seite USA und Südamerika hier schon noch im Stadium ist, wo wir klar in einem Ramp-Down und Lockdown auch sind. Ist aber auch ein Industriebereichsthema, wo es Gewinner und Verlierer gibt. Food-Bereich, der trotzdem stark wächst. Non-Food, aber auch Industrie, Automobil, Zulieferer, die ganz klar natürlich hier Volumenreduktionen und Werksschließungen im Moment zu verzeichnen haben, hängt aber auch zum dritten vom Reifegrad der Lieferkette und der Digitalisierung selbst ab, wie große multinational Unternehmen mit dieser Krise umgehen. Kern ist eigentlich, dass aus den vergangenen Krisen für die Supply Chain die meisten Unternehmen beim Ramp-Down relativ gut meistern und wenig Probleme haben, selbst natürlich Liquiditätsmanagement betreiben. Und die Hauptherausforderung wird eigentlich der Ramp-Up sein und ein erfolgreicher Ramp-Up zu managen. Weil die Unternehmen in der Supply Chain die höchste Herausforderung haben, Ramp-Ups und Ramp-Downs zu managen. Supply Chains sind derzeit für kontinuierliche Produktion und Lieferketten ausgerichtet und somit nicht die Fähigkeit oft, ein Ramp-Up erfolgreich zu machen. Erfolgreicher Ramp-Up sichert Marktanteile, aber eben auch Profitabilität in einem neuen Kapazitätsumfeld oder Bedarfsumfeld sicherzustellen. Und das ist die Top-Herausforderung der Supply Chain für große Konzerne nach vorne gerichtet. Bevor wir aber auf dieses Thema eingehen, möchte ich nochmal kurz auf die Sofortmaßnahmen, die die meisten Unternehmen schon ergriffen haben oder die derzeit die Norm in Europa sind, eingehen, wie sozusagen der Rampdown jetzt auch schon eher vorbereitend für mögliche Lockerungen gemanagt wird. Thema 1, ganz klar ist hier, dass die Lieferanten und eine klare Bewertung des Lieferantenrisikos sicherzustellen, prüfen, ob es Notfallpläne gibt, Liquiditätsengpässe bei Lieferanten, um hier eine klare Inbound-Materialverfügbarkeitsrisiko zu definieren. Zweites ist, dass man ganz klar die Ankerprodukte kennt, sprich Kernmaterialien, Subsysteme kennt, wo diese auch vorrätig sind und vielleicht auch hier vorab Bestellungen oder Inventory zur Sicherheit aufbaut, um hier eben mögliche Lieferengpässe in der Zukunft auch schon vorzubeugen. Sehr wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass funktionsübergreifende Taskforce aufgesetzt sind, also sprich Vertrieb mit der Produktion, mit Einkauf und dem Finance-Bereich, dass hier eine Sprache gesprochen wird und das Gesamtrisiko von Bedarfsseite wie aber auch Supply-Seite gemanagt wird und synchron ein Aktion- und Aktivitätenplan oder Mitigationsplan entwickelt wird. Um dies durchzuführen, haben die meisten Unternehmen eine Analyse der Belastbarkeit ihrer gesamten Wertschöpfungskette, sozusagen verschiedene Ramp-up-Szenarien auch entworfen, um hier in der Zukunft einen erfolgreichen Ramp-up synchron über alle Funktionsbereiche zu schaffen. Klarheit zu haben über mögliche Lieferengpässe, Nachfrage, Schwankungen oder Nachfragemodelle und Szenarien, Lagerbestände klar zu definieren, um aber auch Produktionsstillstände mit einem möglichen Ramp-up Klarheit zu haben, sind wichtige Parameter, um einen einheitlichen Geschäftskontinuität sicherzustellen. In diesem Zusammenhang ist es aber auch wichtig, neben dem Risiko von Lieferanten auch die eigene Qualität, Bestandsquantifizierung durchzuführen, um hier eben 100% oder zum guten Grad Wissen zu haben, welche in, aber auch eigene Kapazitäten habe ich zur Verfügung, um mögliche zukünftige Ramp-up-Szenarien sicherzustellen.
Ja, prima. Vielen Dank für diesen Überblick aus der Perspektive wirklich der Supply Chain Organisation. Gerrit, wie kann denn die Steuerfunktion das Ganze ergänzen?
Ja, guter Punkt, Stefan. Also was fällt auf, wenn wir zuerst mal kurz in den Markt reinschauen? Also da fällt auf zwei Punkte eigentlich. Punkt eins, viele Konzerne haben in der Tat ihre Verrechnungspreispolitik und ihre Geschäftsmodelle auf Basis eines Business-as-usual-Szenarios konzipiert. Ja, das ist, glaube ich, die erste Feststellung, die man machen muss. Punkt zwei, jetzt ganz unmittelbar, gibt es natürlich einen enormen Druck auf die Lieferketten, ja, wie das auch, Stefan, du gerade schon aus der Supply-Chain-Perspektive geschildert hast. Und das hat natürlich unmittelbare Folgen für die Verrechnungspreise. Ich will da eigentlich auf zwei Punkte eingehen. Punkt eins, im Bereich unmittelbare Folgen, da gibt es natürlich die Situation, dass teilweise erhebliche Verluste in der gesamten Gruppe aktuell generiert und realisiert werden. Das hat dann wiederum Folgen in Bezug auf Liquiditäts- und Solvenzthemen. Ja, und das führt dann wiederum im steuerlichen Bereich neben vielen anderen Maßnahmen zu gewissen Ad-hoc-Maßnahmen, die teilweise dann auch darin münden, Gesellschaften innerhalb der Gruppe zu stützen. Und daran angeknüpft ist dann wieder diese steuertechnische, verrechnungspreistechnische Fragestellung angeknüpft. Ist das Ganze denn fremdüblich ausgestaltet? Und inwieweit spielen da auch gegebenenfalls konzerninterne Verträge rein, ja, die grundsätzlich eigentlich nicht für solche Krisensituationen ausgelegt sind? Beides ist grundsätzlich möglich. Ja, also die Zuweisung von Verlusten kann auch fremdvergleichsüblich sein. Ja, es ist gerade, glaube ich, dann ein Thema, wenn wir hier systematische Gruppengesellschaften haben, die auch ein strategisches Interesse innerhalb der Gruppe haben. Da macht das Sinn, auch diese Unternehmen an Verlustaufteilung zu beteiligen und gegebenenfalls dann auch sogar weiter darüber hinaus zu stützen. Man kann natürlich auch das Ganze sehr, sehr aggressiv betrachten und könnte auch sagen, der Fremdvergleichsgrundsatz, der interessiert uns aktuell gar nicht. Wir abstrahieren da sehr stark von und gegebenenfalls auch für einen temporären Zeitraum sagen wir, dass nicht angemessene Verrechnungspreise auch grundsätzlich möglich sind. Ein bisschen in diese Richtung geht ja auch das Hornbach-Urteil, wo es sehr weit formuliert ist als wirtschaftliche Gründe in so einer Konstellation. Aber das einfach nur so als Gedankenanstoß an dem Punkt. Soll jetzt kein Appell sein, das zu machen. Grundsatz wäre hier weiterhin natürlich fremdüblich, auch entsprechend zu agieren, wie es fremde Dritte tun würden. Das also so im Bereich unmittelbare Folgen und dann nochmal kurzes Wort auch in Bezug auf mittel- bis langfristige Folgen, kann es natürlich auch sinnvoll sein, auch da wieder Stichwort die Krise als Chance zu nutzen und da gegebenenfalls eine Revision der Verrechnungspreisstrategie, des Verrechnungspreismodells umzusetzen. Ja, denn ich glaube, das ist ja auch hier ganz wichtig zu sagen, das Verrechnungspreismodell muss nachhaltig ausgestaltet sein, denn auch wenn wir jetzt aktuell sehr umfangreiche auch Unterstützungsmaßnahmen seitens der Staaten erleben, wird es auf der anderen Seite in der Betriebsprüfungssituation im Gegensatz natürlich auch da wieder einen gewissen Druck geben, da auch teilweise wieder sehr, sehr aggressiv und aggressiv auf die Steuerpflichtigen einzuwirken und dort Themen zu challengen. Also das wäre, glaube ich, der gewisse Appell in Bezug auf unmittelbare Folgen, aber dann auch den Blick auf mittel- bis langfristige Implikationen auszuweiten.
Okay, daraus höre ich aber, wir haben auch aus der steuerlichen Sicht bei allen Problemen, die damit verbunden sind, aber durchaus auch gewisse Chancen, die sich in der Krise ergeben können. Stefan, wie ist das denn aus der Supply Chain Perspektive, aus der Organisationssicht?
Ja, mittelfristig sehen wir drei Schlüsselkompetenzen, die unsere Kunden beim Aufbau derzeit verfolgen, damit sie wirklich beim Ramp-up auch hier profitieren können, Marktanteile und Profitabilität sicherstellen. Thema 1 ist, dass sie eine agile und marktnahe Beschaffung und Lieferantenmanagement etablieren. Das heißt, dass sie sich globaler aufsetzen und zumindest Dual-Sourcing-Strategien implementieren, dass sie hier sozusagen die Flexibilität haben, nicht nur von einem Lieferanten abhängig zu sein. Thema 2 ist aber auch dort, dass es darum geht, sich geografisch nicht nur auf eine Geografie zu fokussieren, sondern dass man Lieferketten eher near-shore und in einer Geografie auch zurechtlegt, dass einem aber in einem Extremszenario auch ermöglicht, ein Sourcing von anderen Regionen durchzuführen. Also hier viel agiler und marktnahere Beschaffungsstrategien implementiert. Das Thema 2 ist verbesserte Sichtbarkeit der Lieferkette. Hier wirklich Digitalisierung der Planungsprozesse, sogenannte Control Towers und Visibilität über die gesamte Wertschöpfungskette zu etablieren, um dann auch aktiv Einfluss zu nehmen, um eine bessere Steuerung der Lieferungskette, bessere Entscheidungen im Gesamtkontext des Unternehmens zu fällen, um hier die Leistungsfähigkeit der Supply Chain nach vorne, Marktschwankungen oder Supply-Engpässe aktiv Einfluss zu nehmen und das nicht und proaktiv die Supply Chain zu managen. Final sehen wir aber auch den Bereich Richtung Geschäftsmodellerweiterung oder auch das Thema Online-Bestellungen vermehrt in den Gesamtkontext der Operations aufzunehmen. Hier geht es darum, dass man eine integrierte Planung des E-Commerce-Kanals sicherstellt, aber auch Präsenz über unterschiedliche Vertriebskanäle sicherstellt. E-Commerce ist eher schockresistent, was wir jetzt sehen, und für viele der Unternehmen, wo die traditionellen Vertriebskanäle derzeit zum Stocken gekommen sind, erfreuen sich über eine Erhöhung von E-Commerce und auch eine Loyalität, die sie zu ihren Kunden dadurch gewonnen haben. Und ich glaube, mehr und mehr wird die Norm sein, dass traditionelle Vertriebskanäle durch eben Online- und Direktmodelle nicht ersetzt, aber erweitert werden und dass das ein Kern ist, auch um in der Zukunft hier ein schockresistenteres Frontend und Kundenzugang sicherzustellen.
Okay, wenn ich die jetzt von dir drei skizzierten Schlüsselkompetenzen versuche mal zusammenzufassen oder zu überlegen, welche Maßnahmen man daraus ableiten kann für die Unternehmen aus wirtschaftlicher Perspektive, die wir dann steuerlich beurteilen müssen, dann würde ich da folgende Aspekte sehen. Das ist einmal Die Organisation kann langfristig umstrukturiert werden, oder? Es gibt sich die Möglichkeit, die Organisation aus dem externen Schock, den wir gerade alle erleben, langfristig umzustrukturieren. Es können Aktivitäten verlagert werden. Es können allerdings auch Aktivitäten neu entfaltet werden, beziehungsweise wiederentfaltet werden. Es kann auch erforderlich sein, potenziell bestehende Betriebe zu schließen, weil es einfach nicht mehr sinnvoll betriebswirtschaftlich abzubilden ist. Es kann sein, dass wir Geschäftsmodelle anders strukturieren, vereinfachen, die Rechtsstruktur, die damit verbunden ist, vereinfachen, Integration vorzunehmen und natürlich auch über digitale Lösungen nachzudenken, die im Zweifel die physische Präsenz überflüssig machen, aber dadurch vielleicht eine andere Präsenz kreieren. Gerrit, aus steuerlicher Schrägstrich-TP-Sicht, wie würdest du das einordnen?
Ja, Stefan, dies wird zweifellos klare Auswirkungen auf die Zuweisung von Funktionen, Vermögenswerten und Risiken haben im Berechnungspreisbereich. Und das ist ja immer noch die Basis auch für Verrechnungspreise, auch wenn wir wissen, dass in den Bereichen OECD, Entwicklung, Pillar One etwas andere Tendenzen auch teilweise verankert sind. Aber Funktionen, Vermögenswerte und Risiken ist das alles Entscheidende. Ja, was heißt das jetzt? Das könnte unter anderem bedeuten, dass zum Beispiel im Bereich von Umstrukturierungen durch Zentralisierung, Konsolidierung von Aktivitäten, wir vermehrt die aus Verrechnungspreissicht auch oftmals relevante Leitfrage, glaube ich, stellen müssen, ist die wirtschaftliche Substanz und Entscheidungsbefugnis weiterhin auf das Geschäftsmodell abgestimmt? Ja, das ist, glaube ich, Punkt eins. Punkt zwei geht es natürlich auch bei diesen Maßnahmen darum, Maßnahmen abzuwägen aus steuerlicher Sicht, aus Verrechnungspreissicht zur Ausrichtung der Wertschöpfungskette. Inwieweit kann man denn auch Kosten oder Steuereffizienzen diesbezüglich erzielen und heben? Und dann haben wir natürlich die klassischen risikoorientierten Aspekte, wenn wir über Umstrukturierungen sprechen, diese Themen Funktionsverlagerung, Exit Taxation, wer trägt Restrukturierungsaufwendungen. Das sind also, glaube ich, sehr klassische Themen, die wir in Bezug auf die Einmalrelevanz von solchen Transaktionen behandeln müssen. Und abschließend geht es natürlich auch darum, Erörterung der Möglichkeiten zur Bewältigung des Steuerrisikos angesichts der von mir auch im ersten Schritt schon mal skizzierten hohen Wahrscheinlichkeit einer entsprechenden intensiven Prüfung in den kommenden Jahren. Ja, wie geht man da entsprechend idealtypisch eigentlich vor? Ähnlich auch zu der von Stefan skizzierten Herangehensweise für die Operations-Sicht geht es auch hier oftmals darum, eine Szenarioplanung aufzusetzen. Ja, denn diese hat eine hohe Bedeutung auch für ein Verständnis, inwieweit sich Verrechnungspreisergebnisse ändern aufgrund von solchen Maßnahmen. Und Punkt zwei, das ist aber eher, glaube ich, ein Hinweis an Steuerfunktionen insgesamt, geht es natürlich jetzt darum, sehr nah auch an diesen strategischen Entscheidungen dran zu sein, ja, um sicherzustellen, dass wir da einfach sehr proaktiv als Steuerfunktion auf diese Themen schauen und da möglichst im Gleichklang letztendlich diese Themen auch einsteuern. Ja, und auf diese Weise, glaube ich, sind Unternehmen in der Lage, dass Unternehmensumstrukturierungen für ihre zahlreichen Stakeholder einen Mehrwert schaffen, anstatt Steuerrisiken oder unnötige Steuerkosten zu verursachen.
Prima. Ja, ich glaube, damit haben wir einen sehr guten Überblick aus beiden Perspektiven, wenn ich es mal so nennen darf, aus der Operations-Sicht, aus der Steuersicht bekommen. Letzte Abschlussfragerunde. Stefan, Gerrit, vielleicht in der Reihenfolge. Was sind denn jetzt aus eurer Sicht die ein oder zwei wichtigsten Erkenntnisse, die Zuhörer mitnehmen sollten?
Ja, also ich glaube, akut derzeit ist natürlich die Beurteilung, benötigt man eine Unternehmensumstrukturierung? Ist dies erforderlich? Und sozusagen, um den Geschäftskern zu sichern, Stresstest, Cashflow-Sicherstellung, aber auch operativen Impact sollte hier bewertet werden und die Entscheidung Umstrukturierung, ja, nein, klar gefällt werden. Thema 2, wenn wir dann Richtung Mittelfrist schauen, ganz klar hier Schaffung von Transparenz und Risiko über die gesamte Wertschöpfungskette zu haben, Szenarien zu etablieren, cross-funktional, um hier wirklich auch einen abgesicherten Anlaufplan zu etablieren und final aber auch Richtung Supply Chain Resilience, sprich, was ist die Neuausrichtung, wie schaut mein Netzwerk in der Zukunft aus und welche Kapazitätsanpassungen muss ich denn machen, um in der Zukunft bei einem reduzierten Bedarfssituation auch noch meine Profitabilität zu haben, sind die Kernthemen aus Supply Chain Sicht, für die man Antwort finden sollte.
Aus meiner Sicht sind zwei Bereiche der Verrechnungspreise hervorzuheben. Punkt eins, alle Schritte, die wir eigentlich bisher diskutiert haben, zeigen einen sehr dringenden Handlungsbedarf. Und aus steuerlicher Verrechnungspreissicht sollten Supply Chain Maßnahmen, die durch das Business getrieben werden, idealerweise proaktiv steuerlich begleitet werden. da insbesondere ein erhöhter Druck in Form von Steuerprüfungen zu erwarten ist. Das ist, glaube ich, sehr stark getrieben durch die aktuellen Maßnahmen der gegenwärtigen Regierungen, die darauf abzielen, die Wiederbelebung der Wirtschaft zu intensivieren. Aber im Umkehrschluss wird das dazu führen, dass die Regierungen mit einem zunehmenden Bedarf an Geld konfrontiert sein werden in der Zukunft und die Verrechnungspreise damit, wie auch bisher, aber einfach verstärkt ein sehr weiches Ziel innerhalb einer Betriebsprüfung darstellen werden. Punkt 2. Multinationale Konzerne sollten einige Fragen hinsichtlich der nachhaltigen Anwendung ihrer bestehenden Verrechnungspreis-Policies, Richtlinien stellen. Hier ist meines Erachtens insbesondere ein Fokus auf Frage 1. Lassen die bestehenden Verträge, Verrechnungspreis-Richtlinien und bestehende APAs, dabei dann insbesondere die kritischen zugrunde gelegten Annahmen, eine Flexibilität zu, um die bestehende Situation auch steuereffizient, steuerlich verrechnungspreiseffizient zu erfassen. Frage 2. Wollen wir gegebenenfalls auch proaktiv als Steuerpflichtige auf Steuerbehörden zugehen, sei es zum Beispiel durch APAs oder auch die Initiative der OECD, das International Compliance Assurance Program sei da genannt, um letztendlich diese gegenwärtige Situation auch proaktiv zu erfassen und zu adressieren, um Rechtssicherheit sicherzustellen. Ziel dieser beiden Maßnahmen wäre am Ende des Tages natürlich ein kritische Verrechnungspreisthemen zu reduzieren und letztlich ein nachhaltiges TPP-Modell sicherzustellen.
Ja, damit kommen wir zum Ende. Vielen Dank an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir hoffen, das war wieder mal etwas dabei, womit Sie etwas für Ihren konkreten Anwendungsfall etwas rausnehmen konnten. Ja, natürlich auch vielen Dank an euch, Stefan und Gerrit. Und in der nächsten Woche würden wir dann das Thema aufnehmen als sozusagen großes Finale unserer kurzen vierteiligen Podcast-Serie. Was machen wir denn jetzt mit APAs? Wie gehen wir damit um? Offensichtlich hat sich alles einmal auf den Kopf gestellt. Was können wir damit machen? Wie können wir mit diesen Prozessen umgehen? Dazu hören wir uns nächste Woche. Für heute vielen Dank.